Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
In einer Welt, in der nichts mehr wirklich wichtig ist, in der man tun kann, was man will, besteht die Gefahr, dass Prinzipien, Wahrheiten und Werte, die in Jahrhunderten mühsam erworben wurden, auf die Müllhalde eines übertriebenen Liberalismus gekippt werden. Karol Wojtyla.
Hi Josh.
Hi Joachim.
Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Wir hatten letzte Woche, Ende des Podcasts, entschieden, dass wir heute weitermachen mit Liberalismus, quasi Liberalismus 2. Und wir sind letzte Woche ja schon so auf einige Aspekte eingegangen.
Ja.
Vor allen Dingen den geschichtlichen Background, die philosophischen Vordenker, wie der Liberalismus vor allen Dingen in unseren liberal-demokratischen westlichen Gesellschaften gelebt wird, was er für uns als Gesellschaft bewirkt, was daraus resultiert, hatten wir auch so relativ kritisch angemerkt. Und heute wäre mir zum Beispiel auch daran gelegen, mal den Aspekt auf uns persönlich zu richten. Wo sind wir oder von welcher Form von Ideologie, vielleicht jetzt gar nicht mal so direkt auf den Liberalismus abgezielt, im Besonderen schon, aber überhaupt, welcher Ideologie folgen wir? Welche und welche Ideologie leben wir? Diese Diskrepanz finde ich auch spannend. So, was ist die Vorstellung von uns für die bessere Welt? Und was tragen wir selbst dazu bei? So, wo gibt es eben den Unterschied zwischen der Welt an sich und im Besonderen? Und der zweite Aspekt, der für mich daraus folgt, ist eben, wenn wir dem Liberalismus kritisch gegenüberstehen, und das war der letzten Episode zu entnehmen, was ist für uns die Alternative? Wie kann für uns eine Alternative aussehen? Und was macht es tatsächlich auch politischer Führung schwer, bestimmte Aspekte, die sich als negativ darstellen, die einfach nicht förderlich sind, gerade in Bezug also auf das wissenschaftliche Weltbild, an welcher Stelle fällt es der Politik schwer, Erkenntnisgewinn umzusetzen? Liegt das vielleicht auch daran, dass gerade da, denke ich an den Liberalismus, bestimmten Ideologien gegenüber zu loyal gehandelt wird? Dass bestimmte Ideologien quasi nicht aufgegeben werden dürfen, so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Ja.
So, das wäre mir wichtig, heute so ein bisschen zu besprechen. Ich weiß nicht, was du mitgebracht hast.
Ich finde eigentlich genau diese Themen auch spannend und diskurswürdig, also so den eigenen Bezug zum Liberalismus, aber auch zu welcher Philosophie lebe ich und welche Philosophie würde ich gerne leben, das finde ich in jedem Fall auch spannende Fragen, die sich, finde ich, auch sehr gut vor diesem Topos des Liberalismus eröffnen. Insofern, wie wir ja letzte Woche schon festgestellt hatten, der Liberalismus eben eine wahnsinnig zentrale Philosophie unserer Zeit ist, einer, der man quasi überhaupt nicht aus dem Weg gehen kann. Also selbst wenn man von sich behauptet, ich habe gar kein philosophisches oder politisches Interesse, wird das die eigene Lebensführung doch von einer bestimmten liberalen Philosophie ziemlich bestimmt sein. Da bin ich mir sehr überzeugt von. Und die Werte, die man eben hat als Mensch, also es ist ja eigentlich nicht möglich, einfach ohne Werte durch die Welt zu laufen. Da kann man ja die Dinge überhaupt nicht betrachten. Also irgendwie kommt diese liberale Philosophie doch immer in unser Leben hinein und daher finde ich das eigentlich einen guten Ausgangspunkt, um in diesem persönlicheren Sinne, im Besonderen auch über den Aspekt des Liberalismus nachzudenken. Und was mich dann eben auch sehr zentral interessiert hätte, ist der zweite Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, unsere Haltung, die sehr skeptisch ist gegenüber dem Liberalismus, die dann zur Frage führt, was ist denn die Alternative zum liberalen Projekt und wie sieht antiliberal oder dem Liberalismus kritische Politik aus oder wie hat sie auszusehen? Weil die Träger dieser Politik, die einem dann so zum als erstes in den Kopf kommen, sind ja dann historisch gesehen vor allem einerseits die sozialistische Bewegung oder auch die marxistische Bewegung, die eine sehr scharfe Kritik am Liberalismus geübt hat und letzten Endes aber ironischerweise, obwohl ich dieser Bewegung ja sehr viel Sympathie beimesse, in genau die Falle getappt ist, die der Liberalismus an vielen Stellen betont hat, nämlich eben die Aberkennung der Rechte des Individuums und eine sehr starke Einschränkung des Einzelnen und eigentlich auch wieder eine Form von Hierarchie sehr stark eingeführt hat, die damit einherging. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Faschismus, die rechtsradikale, antiliberale Philosophie und Theorie, die natürlich noch viel radikaler und einfach in einer, also die einfach eine Tyrannei ist und die absolute Herrschaft irgendwie vergöttert und was ganz Furchtbares ist, wo wir uns natürlich auch fragen können, was sind eben auch die Gefahren einer antiliberalen Philosophie und wie ist so eine solche oder zumindest eine dem Liberalismus skeptische Philosophie formulierbar, die in eine wünschenswerte Ausformulierung politischer Verhältnisse münden könnte.
Ja, und werden wir doch mal konkret, an welchen Stellen würdest du sagen, erlebst du tatsächlich eine liberale Haltung und an welcher Stelle ist es dir Bedürfnis, das zu überwinden? Oder gibt es tatsächlich auch Aspekte dieser Ideologie, die sich in deiner Weltanschauung findet, die du auch tatsächlich für wert hältst zu verteidigen, nur in einen anderen Kontext eingebunden wissen willst?
Ja, also das ist nun tatsächlich eine Frage, die für mich gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es natürlich auch dann wieder darauf ankommt, was genau mit Liberalismus gemeint ist. Ich meine, da haben wir jetzt zum Glück in der letzten Episode eine Weile drüber gesprochen, aber meine Kritik am Liberalismus entfaltet sich schon sehr stark auf auch so einer Metaebene, also in Bezug auf das politische Ganze. Und in Bezug auf das, was der Liberalismus als politische Philosophie verhindert. Also meines
Wobei
Erachtens,
ich darauf jetzt gar nicht unbedingt abziele mit meiner Frage. Gell?
Ich weiß.
Das können wir schon auch besprechen. Da sind wir eigentlich auch gut drin. Aber ich finde, dass vielleicht kann auch ich anfangen, wenn es für dich okay ist.
Also du kannst gerne anfangen, aber für mich war das jetzt eher der Prolog, weil ich genau darauf hinaus wollte, dass ich sagen wollte, eben darum fällt es mir eher schwer, weil darum geht es ja jetzt in der Frage gerade nicht. Aber eigentlich ist meine Kritik, wie sie auch letzte Woche formuliert wurde, eben sehr auf dieser Abstraktionsebene,
ja,
wohingegen im konkreten Leben ich es gar nicht so einfach finde, das so festzumachen. Weswegen ich ja schon auch jemand bin, der auch dazu steht zu sagen, manchmal ist es auch wichtig, auf der Metaebene zu verbleiben. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man auch Kritik üben darf, wenn man jetzt nicht sofort die richtige Praxis daran anschließen kann. Aber dennoch zielt die Frage jetzt darauf ab und antworten kann ich damit, dass, wie gesagt, meines Erachtens der Liberalismus eine wahnsinnig wirkmächtige Philosophie ist, in der ich auch absolut aufgewachsen und geprägt bin. Und ich würde auch meine politische Haltung und auch meine philosophische Herangehensweise an die Welt bis ich in Kontakt mit auch so einer Form von marxistischer und sozialistischer Theoriebildung gekommen bin, war ich schon einfach sehr linksliberal von meiner gesamten Herangehensweise an die Welt und habe dann eben so eine Form von der Entfaltung individueller Freiheit halt auch mit so einer Rücksichtnahme auf bestimmte Faktoren verbunden. Und diese Entfaltung individueller Freiheit, die ja dann witzigerweise Liberalen auf einmal doch nicht mehr so wichtig ist, also denen, die sich so nennen heutzutage Parteien wie die FDP, die ja eigentlich meines Erachtens eher die wirtschaftsliberale Idee nur noch vertreten und das andere manchmal so ein bisschen noch bei sich halt mitschleppen. Aber ich würde sagen, in Aspekten wie zum Beispiel Geschlechtsidentität oder der Entfaltung von Geschlecht, da würde ich sagen, bin ich schon in einer gewissen Weise liberal oder ist meine Philosophie liberal, dass ich sage, da sollte das Individuum die Möglichkeit haben, sich zu bestimmen, wie es möchte. Und da sollte es nicht so diese gesellschaftlich machtvolle Pressung in bestimmte Identitätsmuster geben, wie es sie gerade gibt. Das wäre zum Beispiel so ein Aspekt, würde ich sagen. Und dann auch die Haltung, dass, also es kommt immer darauf an, was mit Liberalismus eben gemeint ist, aber auch die Haltung, dass jeder Mensch ein Recht hat auf irgendwie Würde oder auf ein Leben in Würde, die ja auch so der liberalen Philosophie und dieser Entfaltung der Menschenrechte ein bisschen auch aus dieser folgt, finde ich. Auch darauf halte ich natürlich was. Und ich finde, dass zum Beispiel migrantisierte Menschen ein Recht auf Bewegungsfreiheit ausüben sollten und ausüben sollen dürfen, was man durchaus auch irgendwie als eine liberale Idee formulieren kann. Wobei ich eben an all diesen Stellen sagen würde, dass mir trotzdem der liberale Gedanke zu kurz greift. Also auch bei der Idee der Geschlechtsidentität. Weil in letzter Instanz ist meine Haltung nicht dazu, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse egal sind und jeder und jede sich einfach bestimmen soll, wie er sie oder auch weitere das möchten, sondern in letzter Instanz ist meine Haltung dazu, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und dass wir die Gesellschaftsstrukturen in Richtung einer freieren Entfaltung von Geschlechtlichkeit ändern sollten. Also ich glaube, es ist irgendwie gar nicht so einfach, mich da so stark zu positionieren, weil ich schon liberale Werte vertrete und für bestimmte Freiheiten natürlich auf jeden Fall bin. Also ich bin zum Beispiel natürlich auch für die Meinungsfreiheit, ich bin für die Versammlungsfreiheit, was ja ganz dezidiert liberale politische Werte sind. Allerdings greift mir halt der liberale Gedanke immer etwas zu kurz, der das so stark aufs Individuum denkt. Also ich denke eigentlich nie, das Individuum sollte halt eben die Möglichkeit haben, das und das zu machen, sondern ich denke eigentlich immer eher in den gesellschaftlichen Strukturen. Die Gesellschaft sollte eben ihre Individuen dazu befähigen, auf eine freie Art und Weise sich zu instituieren, auf eine freie Art und Weise sich Identitätsmuster zu geben, und halte deswegen den liberalen Gedanken, auch wenn ich ihn an manchen Stellen mag und vielleicht auch selbst liberale Werte in dem Sinne vertrete, fast immer für zu kurz gegriffen.
Ja, mir ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, oder mir scheint noch nicht ganz so durchdrungen, an welcher Stelle du dich tatsächlich von welcher Ideologie, zum Beispiel auch der des Liberalismus, in deinem Handeln bestimmt siehst. Und an der Stelle übernehme ich jetzt einfach mal. Ich würde ganz klar sagen, ich lebe das Leben eines Linksliberalen. Das tue ich, definitiv. Das heißt, ich beanspruche das Recht, so zu sein, wie ich bin, auch in der Form von Rückzug, in der Form von einer Kultivierung eines Umgangs mit mir selbst, ein Umgang mit einer künstlerischen Tätigkeit, mit einem Üben, was ein sehr von der Gesellschaft distanzierter Prozess ist, oft. An manchen Stellen auch nicht. Es gibt auch die andere Seite dieses Berufes, wo ich dann quasi mit bestimmten Gruppen eins werde, wo tatsächlich der Gewinn auch ist, diese Individualität zu überwinden, über die Hürde drüber zu kommen und ein total starkes Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Es gibt beides. Aber in jedem Fall, in dem Leben, das ich privat führe, lebe ich das Leben eines Linksliberalen und habe tatsächlich auch dadurch, dass das halt eben eine tragende Ideologie unserer Zeit ist, das Gefühl, ich habe das Recht dazu. Das heißt, im Gegensatz vielleicht zu Zeiten, in denen das herausfordernd war, aus so einer sozialen Gruppe herauszugehen und eine besondere Rolle inne zu haben und dann auch das Gefühl zu haben, das steht mir nicht zu, erlaubt natürlich die Ideologie des Liberalismus, mir auch das Recht zu nehmen, so zu sein, wie ich sein will. Jetzt kommt da natürlich auch der Aspekt, den du sehr oft benennst, mit ins Spiel. Was ich sein will, ist natürlich nicht nur ein Resultat meiner Persönlichkeitsstruktur und meines Charakters, sondern wird natürlich auch ganz klar von Gesellschaft und von Geschichte geformt. Aber nehmen wir es nun mal konkret so, wie ich strukturiert bin und denke, so möchte ich sein, kann ich quasi ein Leben führen, in dem ich bestimmte individuelle Aspekte für mich beanspruche und auch denke, ich habe das Recht dazu. Das ist eine Freiheit, die für mich aus dem liberalen Gedanken erwächst. Das hat natürlich auch seinen Abgrund, weil mir schon seit jeher, ich bin eigentlich schon, seit ich junger Mann bin, seit ich politisch denke, tendenziell vielleicht durch meine Arbeit mit der Musik, vielleicht auch durch meine herausfordernden Erfahrungen mit Gemeinschaft. Das heißt, meine Gemeinschaftserfahrungen sind so problematisch gewesen, auch über meine persönliche Geschichte, dass ich gerade in Verbindung mit der Auseinandersetzung des Nationalsozialismus, was das bedeutet, wenn große Gruppen anfangen, den Arm in die Höhe zu recken und sowas, das war mir immer zutiefst skeptisch. Diese Dynamik, die entsteht, wenn Gruppen so eine Kraft gewinnen. Ja. Deswegen war ich eigentlich tendenziell schon immer eher auch der Eigenbrötler und habe dadurch halt tatsächlich auch so eine bestimmte, wenn du so willst, halt einen allürenhaften Umgang mit Gesellschaft kultiviert, den ich mir aber zugestehe, in Anbetracht der liberal-freiheitlichen Idee, jedes Individuum hat sein Recht zu sein, wie es sein will. Und der Abgrund, den ich da halt darin sehe, ist halt diese Distanz. Ja, das ist eigentlich was ich überwinden möchte. Das heißt, ich lebe das Leben eines Linksliberalen, aber folge der Utopie des Sozialismus. Eigentlich ist der demokratische Sozialismus die Idee, die mich trägt und die ich gerne gesellschaftlich umgesetzt wissen wollen würde und auch gerne selbst in der Lage wäre, ihn zu leben. Aber das ist für mich eigentlich in der Auseinandersetzung mit Philosophie, mit Politik, mit den Dingen, die mich beschäftigen, mit den Menschen, die mich umgeben, mit den Diskussionen, die ich führe, ist das eigentlich immer so mein Bestreben, diese Distanz, die mir einerseits diese Freiheit des Liberalismus ermöglicht, zu überwinden und doch eigentlich mich mehr verbunden zu fühlen, mich quasi in einem Kollektiv zu Hause und sicher zu fühlen und zu sagen, ich bin Mensch, ich gehöre zu euch und mit euch will ich sein. Aber in meinem persönlichen Leben, in meine Geschichte, alles zeigt das, dass ich da eher eine Distanz lebe.
Ja, das fand ich jetzt wirklich richtig starke Gedanken, die mir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen geholfen haben, mich in Bezug auf deine Frage ein bisschen zu orientieren und zu sammeln, weil ich eben den Liberalismus aus dieser starken philosophischen Auseinandersetzung immer so betrachte. Ich fand aber das, was du gesagt hast, jetzt auch wirklich total wichtig und elementar und würde schon mal dazu sagen, dass für mich das überhaupt nicht überraschend ist, was du berichtest, denn es ist auch, finde ich, nicht wirklich, also das ist auch so ein Trugschluss, finde ich, der eben mit dem Liberalismus einhergeht, weil ich finde, es ist nicht wirklich eine besonders freie Entscheidung, die man diesbezüglich zu treffen hat, sondern die Art und Weise, wie unsere gesellschaftlichen Verhältnisse aufgebaut sind im Geiste dieser liberalen Philosophie in kapitalistischen Verhältnissen, treibt einen ja auch an vielen Stellen in eine bestimmte Form von Vereinzelung und erschwert, finde ich, gerade eine autonome Form von Gemeinschaftlichkeit ungemein. Also auch wenn man das Ideal zum Beispiel des demokratischen Sozialismus hat, leben wir ja nicht in Verhältnissen, die diesem Ideal zuträglich sind, die darauf hinarbeiten oder die, geschweige denn etwas, was wir da idealisieren vielleicht oder was wir uns wünschen werden für ein politisches Projekt, schon verwirklicht haben. Und das heißt, wenn man sich dann in Gemeinschaft begibt, ist diese Gemeinschaft oft eher von einem anderen Geist durchdrungen als jetzt einem sehr kommunalen, gemeinschaftlichen oder instituierenden demokratischen Geist. Und dann finde ich, ist dieser Rückzug aufs Individuum, den du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, finde ich sehr verständlich. Und ich würde aber daraus, also ich will damit keineswegs sagen, irgendwie kein Wunder, dass du so bist, wie du bist, irgendwie bist halt dem System ausgeliefert. Ich finde es andererseits total schön und stark, dass du dennoch noch benennen kannst, dass eben dass da schon eine Diskrepanz besteht zwischen dem Leben, was du vielleicht führst oder den Werten, die dein Leben bestimmen, und aber auch einem bestimmten Wunschprojekt. Weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen in dem Prozess, den du jetzt, finde ich, sehr authentisch beschrieben hast, sich eher dann ein bisschen verlieren und ihre Projekte und Wünsche, die sie vielleicht mit sich getragen haben, die ihre Persönlichkeit auch mal ausgemacht haben, eben hintanstellen gegenüber einer krassen Identifizierung mit dem Leben, was man führt. Weil man natürlich auch immer wieder versucht ist, das Leben, was man führt, man hat ja nur das eine, eben als irgendwie total sinnhaft, total toll und in sich perfekt oder was auch immer, oder zumindest eben sehr gut und sinnhaft zu charakterisieren, weswegen dann, glaube ich, schon viele Menschen dazu tendieren, eben dieses liberal-bürgerliche Leben, was sie führen, auch systemisch zu legitimieren und zu sagen, so ist der Mensch eben, so hat der Mensch zu leben. Und da fand ich jetzt deine Gedanken zu total toll und bewegend auch. Und natürlich geht es mir an vielen Stellen auch so. Also ich würde sagen, ich bin da noch an einem anderen Punkt, aber es würde mich nicht wundern, wenn ich in 30 Jahren in Podcast-Folge 7000 ähnliches von mir geben würde. Weil, also ich finde das, wie gesagt, dass die Institutionen, die wir leben, einen auch ein bisschen in dieses Leben bringen, was du jetzt beschrieben hast. Und bis zu einem bestimmten Punkt gibt es das natürlich bei mir auch. Also ein anderer Aspekt ist ja auch sowas wie irgendwie Drogenpolitik oder so, oder die Art und Weise, wie Drogen konsumiert werden, habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht. Ist auch was, wo ich eher liberalen Werten gefolgt bin, wo ich mir eher jetzt dachte, also ich nehme das gerade so ein bisschen als Beispiel, weil in irgendwie unsere Gesellschaft, was da unsere gesellschaftliche Norm sagt, ist eben, geh auf eine Kerb und besauf dich. Aber da habe ich halt überhaupt kein Interesse dran. Und dann denke ich mir eher, nee, ich will meine individuelle Freiheit haben, die Rauschmittel zu wählen, an denen ich Interesse habe. Und dann ziehe ich mich lieber auch aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, die ich ja eigentlich gerne autonomisieren würde, ziehe ich mich lieber zurück und übe das Phänomen Rausch aus, so wie ich das suche, anstatt dass ich jetzt auf die Kerb gehe und versuche, da Sozialismus zu starten. Also weiß nicht, ob das Argument besonders gut funktioniert, aber ich glaube, es wird klar, was ich sagen will. In einer entfremdeten Gesellschaft die Autonome zu suchen, ist ziemlich herausfordernd, und da ist doch der Rückzug auf selbst und irgendwie der Versuch, sich seine eingezäunte Region zu bauen, in der man eben doch aber noch ein bisschen freier vielleicht überlegen und nachdenken kann, zwar ein gefährlicher, aber ein sehr, sehr verständlicher, finde ich.
Ja, ich finde halt die Krux am Liberalismus überhaupt aus der man kann das jetzt am Liberalismus festmachen, aber prinzipiell würde ich sagen, die Krux daran, dass man in Distanz zu Gesellschaft geht, zum Kollektiv geht, bietet die Gefahr, dass man sich denen ausliefert, die in einem herrschaftlichen Sinne in diesem System die Macht haben. Weil dadurch, dass man in Distanz zum Kollektiv geht, so nehme ich es jedenfalls wahr, versuche ich quasi schon in Kontakt zu kommen. Der Podcast, den wir machen, ist ja auch so ein Aspekt davon. Meine Stimme zu erheben, auch auf bestimmte Aspekte aufmerksam zu machen im öffentlichen Raum, so Denkanstöße zu liefern. Aber wenn ich damit nicht weiterkomme, dann denke ich mir, dann rennt halt gegen die Wand, was soll's denn? Es kann zu so einer Form von Fatalismus führen, weil durch diese Distanz zum Kollektiv entsteht natürlich auch so, oder lass es mich so rum sagen, fühle ich mich dann dafür auch nicht in dem Sinne verantwortlich. Es gibt schon so eine gewisse Form von Verantwortung, und das finde ich dann auch wieder sehr spannend in Bezug auf gesellschaftliche Gruppen. Ich glaube, dass man hinter den Liberalismus tatsächlich nicht zurück kann. Man kann ihn vielleicht anders framen, man kann einen anderen Rahmen geben, aber ich glaube, dass jedes Individuum zählt. Das ist ja eigentlich auch, wie du es aus der Montessori-Pädagogik kennst und so, ja. dass man den einzelnen Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden hat, da achtsam und empathisch sein soll, das ist für mich ein Wert, den ich tatsächlich achte. In dem Sinne bin ich tatsächlich auch an der Stelle halt von dieser liberalen Idee auch überzeugt. Aber wenn ich dann tatsächlich in diesem Gefühl, für mich selbst zu sein, für meine individuelle Freiheit zu gehen und die Entscheidungen zu treffen, die mir wichtig sind, dann aber quasi auf so einer Metaebene oder mit meinem politischen Bewusstsein auf Gesellschaft gucke, dann habe ich natürlich den Anspruch, gemäß meiner Weltanschauung zu sagen, hier kollektiv, wir müssen doch gucken, dass wir wirtschaftlich, dass wir eine Kreislaufwirtschaft etabliert bekommen, dass wir mit dem Klimawandel, dass wir das auf die Reihe kriegen, dass wir da verantwortungsvoller mit Schöpfung umgehen und was weiß ich, ja. So diese ganzen Aspekte. Und dann denke ich mir, jetzt konservative Gruppen, denen geht es vielleicht genauso. Die leben auch ihr individuelles Leben, so ein Stück in der Distanz. Und wenn die dann so den kollektiven Gedanken entwickeln, dann ist das vielleicht, hier, wir müssen doch unsere Wirtschaft nach vorne bringen, wir müssen für Wachstum sorgen, wir müssen dafür sorgen, dass genug Geld im Kreislauf ist und sowas, ja. Und dann denke ich mir immer, okay, wir führen alle so unser ein bisschen distanziertes Leben, mehr oder weniger. Und die Gedanken in Bezug auf das Kollektiv, die unterscheiden sich, ja, und sind aber mitnichten so zu werten, dass das eine total toll und das andere total verwerflich ist, sondern es entspringt aus einer Grundhaltung. Erstmal finde ich da nur verwerflich, wenn Menschen halt skrupellos handeln. Wenn Menschen doppelzüngig werden, wenn sie anderen Menschen etwas vormachen, manipulieren und missbrauchen. Aber das aus so einer Idee, wie schaue ich auf das Kollektiv, Menschen zu anderen Einsichten kommen als ich, finde ich total nachvollziehbar und normal. Ja, da ist erstmal nichts dran. Aber auch da mache ich halt tendenziell halt schlechte Erfahrungen, weil mit meiner Idee, mit meinen Ansätzen, wie vielleicht dem demokratischen Sozialismus, habe ich dann, wenn ich rausgehe und dafür argumentiere, oft mit so bestimmten Stereotypen zu tun. Und bevor ich dann anfangen muss, halt wieder Stalin zu verteidigen, über Lenin zu reden, über die Abgründe von Marx und sowas, ja, ich will eigentlich darüber reden, wie können wir uns besser organisieren, wie können wir unsere Welt ein Stück besser machen, und will mich nicht ständig an irgendwelchen Stereotypen abgearbeitet wissen, die mir dann so entgegenschallern. Ja,
ja. Ich stimme der Analyse per se zu, muss aber sagen, an der Stelle habe ich jetzt witzigerweise die Argumentation als etwas liberal wahrgenommen.
Ach komm.
Wohingegen ich halt schon sagen würde, also für mich setzt die Idee, dass quasi Menschen in einem demokratischen Diskurs zum Beispiel zum Kollektiv, also erstmal in Bezug auf die Analyse, dass wir eben alle irgendwie so ein bisschen vereinzelt sind und dann aus dieser Position der Vereinzelung heraus bestimmte politische Gedanken oder Gedanken übers Kollektiv äußern, fast schon von so einer Beobachterrolle aus, würde ich sagen. Das finde ich eine total treffende Analyse. Und finde ich auch total kennzeichnend
das
dafür.
Das ist doch aber so. In unserer Gesellschaft, ja, ist doch das Kollektiv für uns was Abstraktes.
Ja. Und das, dem stimme ich total zu. Und die Analyse finde ich extrem wichtig, weil eben das meines Erachtens also Zeichen eben dieser hochindividualisierten Gesellschaft ist und meines Erachtens eben auch eine total problematische Form von Gesellschaft, weil zum Beispiel dieses Projekt der Demokratie, das kann vielleicht eine liberale Gesellschaft sein, eine Gesellschaft, in der die Individuen eben bestimmte Freiheiten genießen, aber halt eben auch überhaupt nicht alle. Und die Frage ist dann, was ist das Projekt des Liberalismus? Aber darüber haben wir jetzt auch schon länger diskutiert. Aber es ist meines Erachtens einfach keine demokratische Gesellschaft, weil in einer demokratischen Gesellschaft würden die Menschen für mich aktiv zusammensitzen und das Kollektiv konkret gestalten, ja, anstatt Kollektivität als was Abstraktes zu betrachten, wo alle Stammtischgruppen ihre eigene Position haben. Und darum gehe ich so praxistheoretisch gesehen, geiler Begriff.
Ja, finde ich auch spannend.
Praxistheoretisch gesehen gehe ich damit, weil ich sagen würde, die Menschen sollten in ein Gespräch miteinander kommen, in dem sie das Kollektiv selbst gestalten, Und dann ist es natürlich auch völlig gut und in Ordnung, verschiedene Perspektiven mitzubringen, insofern man eben auch verschiedene Standpunkte hat und von verschiedenen Momenten her kommt. Allerdings würde ich sagen, ich würde diesen freien Meinungsaustausch erst so wirklich als diesen auch respektieren, wenn die Meinungen, die entstehen, frei sind. Und da begibt man sich auch auf eine schwierige Position,
ja,
wo man dann viel diskutieren kann dran. Und ich sage jetzt auch nicht, wir sollten die, die keine freie Meinung in meinem Sinne haben, unterwerfen, weil das ist überhaupt nicht das Projekt und das ist ja dann wieder die Stalin-Idee. Aber ich sage schon, dass diese liberale Setzung zu sagen, wir nehmen die Individuen einfach, wie sie sind, und dann gibt es davon ausgehend einen freien Meinungsaustausch, zu kurz greift, weil meines Erachtens eben die Motive von Herrschaft viel zu wirkmächtig sind, wenn es um den gegebenen gesellschaftlichen Diskurs geht, weil für mich der gesellschaftliche Diskurs eben kein freier ist, sondern einer, der von Herrschaft und Entfremdung bestimmt ist.
Hast du vollkommen recht.
Und darum finde ich, dass wir eben in der Praxis eine Gesellschaft ermöglichen sollten, die diesen Diskurs wirklich zulässt und glaube ich, was ziemlich Geiles auch bei rumkommen
kann. Ja, aber wie machen wir das? Und da wäre halt mein Aspekt, halt den Liberalismus kriegen wir, da können wir nicht dahinter zurück, würde ich sagen. Es kann vielleicht über Generationen eine Entwicklung geben, je nachdem, wie wir Gesellschaft organisieren, gell? So wie man das vielleicht in Japan findet, also das sowas muss ja geschichtlich wachsen. Erstmal werden wir hinter diesen Liberalismus nicht zurückgehen und selbst diese antiliberale Idee, die jetzt die AfD und die Rechte verfolgt, ja, die wird vielen, die mit dieser Idee sympathisieren, auf die Füße fallen.
Ja.
Weil das sind natürlich, regen die sich sehr viele über den Zustand in unserer Gesellschaft auf, aus ihrer liberalen, autonomen, individuellen Selbstwahrnehmung heraus. Das passt mir nicht. Aber wenn sie sich dann in so ein Gefüge einzuordnen haben und ihre Individualität nicht mehr zählt, sondern sie quasi eben in diesem Kollektiv sich einzufügen und auch sich unterzuordnen haben, dann bin ich mal sehr gespannt, wie toll sie das dann finden werden. Gell? Also da ist, glaube ich, ein bestimmter Aspekt nicht durchdrungen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie können wir auf das hin, was du so beschreibst, dass da doch was richtig Tolles draus erwachsen kann. Der erste Schritt für mich dahin ist, gerade weil du Herrschaft ansprichst, Transparenz. Und natürlich ist Herrschaft halt an allem anderen als an Transparenz gelegen. Und man sieht es auch jetzt wieder an diesem Informationsfreiheitsgesetz, das in Gefahr ist. Gell? Sowas finde ich ganz schrecklich. Gell? Wir brauchen nicht weniger Transparenz, sondern wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen den Stellen, die Möglichkeit und das Interesse haben, dass Macht sich legitimieren und zeigen, darstellen und rechtfertigen muss, die gehören gestärkt und nicht geschwächt. Und die Möglichkeit quasi mit dem Liberalismus mehr Demokratie zu erzeugen, ist Transparenz. Was anderes hilft nicht. Das ist der Anfang. Wie sich das dann weiterentwickelt, wie wir dann vielleicht auch eine Idee entwickeln, die keinen abstrakten Blick auf das Kollektive hat, sondern die uns dann wirklich auch mehr wieder als Gesellschaft eint und als Teil von etwas fühlen lässt. Das ist der zweite Schritt. Aber der erste Schritt ist für mich im bestehenden System Transparenz. Macht muss sich legitimieren, immer und zu jeder Zeit. Und leider ist die Tendenz gerade halt, Kräfte zu stärken, die genau das verhindern wollen. Die Herrschaft halt wieder auf eine Art etabliert wissen wollen, dass da überhaupt nichts mehr zu legitimieren ist und zu rechtfertigen.
Ja. Und diese ermangelnde Transparenz führt ja dann auch in einer Welt, die so wahnsinnig komplex ist wie die unsere gerade und die von Krisen durchzogen ist, wieder zu so einem absoluten Verlustgefühl. Also erstmal ist ja, also die Krisenhaftigkeit unserer Welt ist ja gerade sowieso mit so einem Verlustgefühl auch der Individuen verbunden. Also die Menschen, die sich eben als freie Individuen jetzt verstanden haben ganz lange, haben das Gefühl, sie verlieren irgendwie was. Sie verlieren Freiheiten wegen der Krisen, die irgendwie gerade ins Haus stehen. Und wenn man das dann kombiniert mit einer Regierung und mit Politikern und Politikerinnen, die eben immer weniger Transparenz zulassen, dann führt das meines Erachtens in den absoluten Abgrund, weil nämlich dann auch für die Menschen nicht mehr klar durchsichtig ist, was passiert hier überhaupt, was sind die Prozesse, und dann wird ganz schnell eben die Krisenerfahrung nicht irgendwie rational umgemünzt in eine Adressierung der Prozesse, die zu kritisieren sind, sondern dann werden die Feindbilder wieder konstruiert, die irgendwie den Menschen dienen sollen, um sich abzureagieren. Und es geht total eine gemeinsame Betrachtung auf das, was gerade vonstatten geht, verloren, und man flüchtet sich in diesen totalen Irrationalismus, weil es das Einzige ist, was der bürgerlichen Individualität dann noch zur Verfügung steht. Und so kommt es auch zum Faschismus. Für mich ist das ein großer Teil der Analyse von Faschismus. Ein Freund von mir schreibt auch genau über diesen Aspekt, wie bürgerliche Individualität und eben genau dieses Liberale umschwenkt in so eine faschistische Subjektivität. Darüber schreibt er gerade genau seine Arbeit, und ich finde, das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt. Und was nämlich, wie, da stimme ich dir zu, extrem wichtig wäre, um dem entgegenzuarbeiten, wäre Transparenz. Wirklich aufzuzeigen, was passiert in der herrschenden Klasse, was passiert bei den herrschenden Politikern und Politikerinnen, was sind die Prozesse und wie können wir darüber diskutieren und da Einfluss nehmen.
Ja, Liberalismus in einem herrschaftlichen Sinne führt letzten Endes zu Mad Max. Ja, der Stärkere setzt sich durch.
Ja.
Und das ist etwas, wenn wir uns dieser Philosophie ergeben, dann haben wir verloren.
Ja.
So, das ist meine Überzeugung. Ja. Und das heißt, Liberalismus darf nicht in einem herrschaftlichen Sinne gesetzt sein, sondern Liberalismus muss von einem demokratischen Gedanken durchdrungen sein. Und den gibt es nur mit Transparenz.
Ja, und da würde ich dann aber halt auch wieder, also ich würde das jetzt fast schon durch so eine Perspektive, die so ein bisschen Hegel und Marx geprägt ist, betrachten. Ich finde, die hat auch ihre Schwierigkeiten, vor allem wenn sie so als totale Analyse der Geschichte betrachtet wird, wie die beiden es mitunter getan haben, aber an der Stelle finde ich es ganz klug. Denn Hegel und Marx haben die Geschichte betrachtet als etwas, was quasi dialektisch fortschreitet. Mhm. Also Dialektik ist auch wieder ein sehr schwieriger philosophischer Begriff, aber es bedeutet eigentlich quasi, dass es bestimmte gesellschaftliche Widersprüche gibt, die dann auf einer bestimmten geschichtlichen Ebene.
Man kann es ja ganz einfach sagen: Erkenntnis erwächst durch Widerspruch.
Ja. Also das ist so ein bisschen die runtergebrochene Idee der Dialektik. Und sie denken eben auch, die Geschichte schreitet so voraus. Also es gibt bestimmte gesellschaftliche Widersprüche, die eben dann in der Geschichte quasi auf eine bestimmte Form aufgelöst werden und die dann auch nicht mehr hintergehbar sind.
Ja.
Und das ist was ich gerade eben über den Liberalismus dachte, weil da waren sich nämlich eben auch beide Denker einig, obwohl gerade Marx und eigentlich auch Hegel sehr skeptisch und kritisch gegenüber dem Liberalismus waren beide sich einig, der Liberalismus ist nicht hintergehbar.
Mhm.
Also quasi, dass wir als Gesellschaft, und ich würde eben nicht wie die beiden das so universell formulieren, sondern eher halt in diesem europäischen, kapitalistischen Kontext so ein bisschen auch, aber dass wir als Gesellschaft jetzt quasi dann einmal runtergebrochen und platt gesagt entschieden haben, irgendwie mit dieser Tyrannei von oben, da haben wir keinen Bock drauf und wir wollen mitreden, wir wollen als Individuen auch frei sein und bestimmte Freiheiten wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder sowas haben, das ist meines Erachtens nicht umkehrbar und wird immer auch wirksam sein gesellschaftlich.
Mhm.
So sehr auch zum Beispiel die Nazis das versucht haben, die Idee ist trotzdem wahnsinnig wirksam geblieben.
Ja.
Und oder auch so sehr der Realsozialismus es dann versucht hat. Man sieht ja, wie krass das gebrochen ist an dieser Idee des Liberalismus, die halt eben in der Welt war. Und damit betrachte ich für unseren Kontext das eben schon auch so, dass ich sagen würde, das ist nicht hintergehbar. Aber Marx hätte halt eben gesagt, und dem stimme ich auch noch zu, der Liberalismus kommt eben auch an seine Grenzen. Durch die Formation des Liberalismus und diese Betonung des freien Individuums, da ergeben sich dann eben in Relation zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, zu den kapitalistischen Verhältnissen, neue Widersprüche. Zum Beispiel eben der Widerspruch eines sich frei glaubenden Individuums in einer nicht befreiten Gesellschaft. Mhm. Und Marx hätte halt eben gesagt, auch dieser Widerspruch wird durch eine weitere geschichtliche Stufe aufgelöst werden, und die ist der Kommunismus. Also die ist dann eben die Idee, dass, und Marx hätte ja auch nicht gesagt, die Individuen sind dann völlig unfrei und nur die Gesellschaft zählt, sondern Marx hätte eben gesagt, da kommt dann eben der vollends befreite Mensch hinaus. Also quasi, wenn wir dann noch die unfreien Verhältnisse überwinden und den Klassenkampf und die Herrschaft überwinden, dann kommt der voll befreite Mensch raus. Ja. Und nun würde ich Marx widersprechen, dass das quasi so ein Prozess ist, der unsere Geschichte wie von selbst bestimmt. Also da würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen. Allerdings würde ich sagen, dass an der Analyse schon im Großen und Ganzen was dran ist. Wir können den Liberalismus nicht irgendwie einfach abschaffen und hintergehen, und das sollte auch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, diese errungenen Freiheiten zu behalten. Und aber die Momente, die am Liberalismus jetzt selbst zum Moment von Herrschaft und Unterdrückung geworden sind, zu überwinden, zugunsten eben einer wirklichen Verwirklichung menschlicher Freiheit.
Ja, aber es bleibt aus meiner Sicht eine Utopie. Ich kann dein Ideal da sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde schon, man kann deswegen nicht hinter den Liberalismus zurück, weil wir ans Individuen über einen Sinnesapparat verfügen, der uns durch unsere Ohren, Nase, Haut, ja, aber individuell Erfahrungen sammeln lässt. Das heißt, nur was wir mit unserem Sinnesapparat unmittelbar erleben, ist konkret. Alles andere ist abstrakt. Und wie wir diese Abstraktion auflösen, an welcher Stelle wir tatsächlich diesen individuellen Sinnesapparat nicht so als absolut gesetzt sehen, sondern tatsächlich auch realisieren, dass es Verbindungen gibt, dass es Fäden gibt, die uns vernetzen, dass wir halt eben vernetzt sind. Das ist halt in unserer modernen Zeit sehr in den Hintergrund getreten. Ja. Aber der Aspekt, dass wir über diese konkrete Sinneswahrnehmung nicht hinaus können, der ist gesetzt.
Aber da finde ich dann eben das Spannende wieder daran, dass noch die konkrete Erfahrung von Welt ja eigentlich überdeterminiert ist durch den gesellschaftlichen Zusammenhang, der diese Welt erzeugt. Mhm, ja. Weil auch unsere sinnliche Erfahrung findet ja eben statt in einer Welt, die zutiefst vom Menschen und der kapitalistischen
Klar,
Gesellschaft selbst
geschöpft ist. Das muss kontextualisiert werden. Das findet nicht im luftleeren Raum statt, ganz klar.
Ja, und auch wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt fühlen, ist ja zutiefst abhängig, unter welchen Bildern wir leben. Also zum Beispiel, ob ich draußen eine als Frau kodierte Person oder eine als Mann kodierte Person anschaue, löst ganz andere Dinge in mir aus. Und es ist definitiv nicht natürlicherweise so, sondern ist ein Resultat dessen, wie ich geprägt bin, was natürlich immer, also auch ein Resultat von mir als psychischem Yoshi, aber auch ein Resultat von der Gesellschaft, die mich eben zu dieser gemacht hat.
Auf jeden Fall, aber ich würde halt sagen, wir werden uns dann mit dieser individuellen Wahrnehmung in ein tragendes, den Zeitgeist bestimmendes Gesellschaftsbild einzuordnen haben. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Gell? Wir können bestenfalls darauf hinwirken, ein Gesellschaftsbild, ein Kollektiv mitzuentwickeln, das aus meiner Sicht die für den Menschen wenig förderlichen Aspekt der Herrschaft halt überwinden hilft.
Also da würde ich jetzt so ein bisschen auch den Schwenk machen. Ich meine, wir haben jetzt schon lange gesprochen, aber ich finde es trotzdem wichtig, zu diesem weiteren Aspekt, den wir besprechen wollten. Also eben, also da sind wir ja schon drin auch, wie wäre dann das Programm einer eben gegen diese problematische Form von Liberalismus gerichtete Gesellschaft? Welche Gefahren liegen darin? Da würde ich eben sagen, die Gefahr, dass der eben gegen das Individuum oder gegen den Individualismus gerichteten Bewegung, die gegen den Liberalismus, ja, gerichtete Bewegung, ist, dass man dass das Individuum aufgibt zugunsten eben diesem einen übergeordneten Bild, was sich dann auch wieder herrschaftsförmig verselbstständigt. So wie es im Faschismus passiert ist, so wie es in anderer Form im Realsozialismus
Mittelalter
passiert
der Klerus.
Ist. Ja, so wie das wäre jetzt für mich halt aber auch eher so, also Mittelalter und Klerus wäre für mich eher wieder so ein Rückfall in dieses Vorliberale, in diese, würde ich sagen, fast totale Entfremdung des gesellschaftlichen Ganzen. Und ich finde, dass das Kernproblem, was eben diese gegen den Liberalismus gerichtete Bewegung eines Kollektivismus irgendwie eröffnet, wäre, dass man immer noch eigentlich in diesem Modus ist, den du gerade beschrieben hast, dass man als Individuum eigentlich nur seine Felder quasi bestellt und sehr, also als Konkretes nur sich selbst hat und dann aber so eine äußerliche Idee setzt, die dann über das Individuum übergestülpt wird. Und das, finde ich, führt eigentlich fast unabdingbar in den Totalitarismus und führt zu so einer sehr großen Gefahr. Allerdings denke ich, dass für mich das Programm sein sollte, dass eben der gesellschaftliche Aufbau der Welt, das, was quasi also eigentlich unser konkretes Erleben und unsere Individualität bestimmt, dass das von uns als konkreten Individuen in der Lebensrealität mitbestimmt wird. Das wäre für mich das Programm radikaler Demokratie.
Das heißt, du würdest eigentlich nicht nur für eine Transparenz innerhalb unseres politischen Systems argumentieren wollen, sondern tatsächlich die repräsentative Demokratie überwinden wollen.
Ja.
Richtig?
Da bin ich zutiefst überzeugt von, dass das das Programm wäre. Also meines Erachtens, und das ist ja auch wieder so ein bisschen …
An der festgehalten wird, aus Angst vor der Tyrannei der Masse, gell?
Genau. Und da sage ich eben, die Tyrannei der Masse, die entsteht nur mit einer eben entfremdeten Masse, die nicht demokratisch ist. Also
zumal,
ich halte dieses
zumal
Argument.
Zumal die Tyrannei der Masse ist ja eigentlich auch eine Illusion. Wer hat uns denn die Scheiße eingebrockt? Doch nicht die Masse.
Ja.
Ja, sondern die herrschaftliche Elite, die immer sagt halt, wir müssen diese ganzen politischen Prozesse vor so einer totalen Demokratisierung schützen, weil die Leute können damit nicht umgehen.
Ja.
Ja, aber unsere Elite kann wunderbar damit umgehen, wie man sieht, ne?
Eben. Also die Tyrannei der Masse ist ja ein Argument, was von Demokratiegegnern und Gegnerinnen schon seit Jahrhunderten hervorgebracht wird, wo dann eben auch dann der Faschismus als Beleg für gesehen wird, wo ich sage, ich finde, das greift zu kurz. Natürlich war der Faschismus eine Tyrannei und zwar nicht nur von Hitler und der SS, sondern eine von der Masse getragene Tyrannei. Aber das Problem beim Faschismus war definitiv nicht die Überbetonung von Demokratie und von Selbstbestimmung.
Es war auch ein elitäres Konzept.
Genau.
Ja.
Also ich finde, dass das Argument eigentlich fehlgreift, weil das Problem für mich ist, dass wir eben noch nie wirklich diese Massengesellschaft mitbestimmen lassen haben und sich als eine demokratische instituieren lassen haben. Und so bin ich schon auch auf jeden Fall gegen den von den Menschen abgekapselten Staat. Und das ist ja wieder, passt, finde ich, auch wieder spannend in diese liberale Debatte, wo der Liberalismus ja eben so relativ staatskritisch ist. Und ich würde sagen, ich bin auch sehr staatskritisch, aber ich bin nicht wie Milley oder Trump dafür, den Staat abzuschaffen und die Gesellschaft gleichzulassen und dann halt einfach die Eliten noch viel krasser profitieren zu lassen, sondern ich wäre dafür, dass der Staat zugunsten einer Institution abgeschafft wird, die nicht mehr von den Menschen entfernt ist, sondern die wirklich in einem lebendigen Sinne die Praxis der Menschen selbst ist, die diese Verhältnisse einrichtet.
Wobei jede Gruppe, jede Form von Elite, ob es eine Bildungselite ist, eine politische Elite, eine kapitalistische Elite, wie auch immer, hat dann natürlich Angst, dass dann bisweilen Pfründe verloren gehen können. Gell? Also diese totale Demokratisierung, quasi die Mitbestimmung, so wie man es vielleicht auch in der Schweiz kennt, was du wahrscheinlich sogar dir noch radikaler wünschst, ja, aber so in Ansätzen, muss dann halt jede gesellschaftliche Gruppe auch damit rechnen, dass bestimmte Aspekte, die ihnen sicher zu sein scheinen, überwunden werden, dadurch, dass das Volk eine andere Entscheidung trifft. Gell? Also diese Angst davor, die gibt es ja tatsächlich. Gell?
Ja, Aber also
ich damit, was weiß ich, dann müsste auch ich müsste dann was weiß ich, damit leben, dass dann vielleicht ein Volk tatsächlich sagt halt, ja, wir machen jetzt die Grenzen dicht.
Also das, finde ich, ist die wahre Frage, die sich daran entzündet. Wie kommen wir jetzt in so einen Modus dieser Institutionen herein? Weil sich natürlich, wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt einfach nur den Mensch nehme, wie er gerade ist, und mir darin...
dann denkst auch du, dass nichts Gutes dabei rauskommt.
Und mir darin dann quasi einfach vorstelle, jetzt kann jeder über alles mitbestimmen.
Damit muss man dann aber leben. Wir können nicht sagen, wir warten auf die Zeit, wir bilden erstmal eine Form von Gesellschaft heran, der wir dann zutrauen, dass sie dann tatsächlich sich selbst instituiert. Nee, das muss von jetzt auf gleich möglich sein und dann müssen wir halt auch mit den Entscheidungen leben, lernen, die getroffen werden. Und nur über diese Praxis können wir uns dann auch entwickeln und können vielleicht auch durch diese zunehmende Erfahrung der Selbstermächtigung vielleicht auch reflektiertere Entscheidungen getroffen werden, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß es denn? Das ist ein Risiko, dass man aus meiner Sicht, wenn man dafür plädiert, das muss man in Kauf nehmen.
Das stimmt. Ich würde halt aber schon auch sagen, dass radikale Demokratie nicht funktioniert, wenn migrantisierte...
Mit lauter Arschgeigen.
Ja, das mal sowieso, aber wenn migrantisierte Menschen zum Beispiel keine Mitbestimmung haben.
Ja.
Also nun haben wir die Welt gewaltvoll globalisiert und dann hat für mich die globalisierte Welt mitzusprechen. Und ich denke, dass es nicht radikale Demokratie ist, wenn sich jetzt, und so kann man sich das auch, finde ich, überhaupt nicht vorstellen,
ja.
Wenn wir als Deutsche in diesem nationalen Rahmen gedacht jetzt entscheiden würden, das Projekt, was ich im Kopf habe, umzusetzen, alle anderen aber nicht und wir können dann bestimmen, wir machen die Grenzen dicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dann hat sich dieses Projekt überhaupt nicht verwirklicht. Das müsste, finde ich, mittlerweile eine viel internationalere Bewegung sein,
ja.
Schon seit Jahrhunderten müsste es eine internationalere Bewegung sein, die diese Form von gesellschaftlichen Verhältnissen instituiert und müsste natürlich auch mit einer Abschaffung gegebener Herrschaftsverhältnisse einhergehen. Und ich sage nicht, dass wir irgendwie das auf der einen Ebene machen können und dann warten können politisch, bis wir irgendwie die Herrschaft auf anderen Ebenen abgeschafft haben. Das müsste irgendwie ein Prozess sein, der sich irgendwie in so einer ganzheitlichen Bewegung in Gang setzt. Aber dann hätte ich schon auch tatsächlich die Hoffnung, dass die Menschen, wenn wir in einer sehr transparenten Gesellschaft leben, die es ermöglicht, auf die Art und Weise selbstbestimmt zu agieren, nicht solch schrecklich tyrannische Entscheidungen treffen würde, wie wir machen die Grenzen dicht und lassen die Menschen, die wir ins Verderben geschickt haben, jetzt auch alle irgendwie sterben im schlimmsten Falle. Aber das ist natürlich eine Hoffnung. Ne?
Ja, ist eine Hoffnung, da steckst du nicht drin. Gell? Ich meine, da ist mein Menschenbild halt auch tatsächlich schwierig, sag ich mal. Gell? Also man kann vielleicht sagen Vorurteil, aber es beruht eigentlich auf gelebter Erfahrung, gell? Vielleicht auch meiner Arroganz, ja. Aber ich würde sagen, halt ein großer Teil der Menschen hat den Horizont von dem Kleingeldfach ihres Portemonnaies zum Fach, in dem die Scheine sind.
Ja, dem würde ich dann
maximal zustimmen. Und solange das so ist, ist es einfach eine Frage von, habe ich da jetzt mehr drin oder weniger? Und alles andere spielt eine relativ untergeordnete Rolle.
Da würde ich halt wieder entgegnen, und den Diskurs haben wir ja öfter, dass dieser Horizont ein Resultat einer Welt ist, in der die Menschen eben nicht teilhaben an der Aufrichtung des Sozialen, an der sie eben entfremdet in dieser individualistischen Position leben. Und ich glaube, dass mit der Verantwortung, das Gemeinsame zu instituieren, aber auch dem Gefühl, die Macht darüber wirklich zu haben, ein grandioser Geist einhergehen würde, den, glaube ich, Menschen zum Beispiel in Ungarn 1956 oder in Paris 1871 auch schon mal spüren konnten, wo ganz spannende Projekte ausprobiert wurden, wo ich sagen würde, wieso probieren wir es nicht mal, dass wir die Menschen herrschaftlich auf eine Stelle stellen oder eben die Herrschaft versuchen, so weit wie möglich abzuschaffen und dann gemeinsam entscheiden zu lassen. Ich glaube wirklich, dass da sehr gute Dinge bei rumkommen und dass, wenn man diese Aspekte, die uns trennen, überwindet, dass es dann auch schwerer ist, diese trennenden Modelle wie eben Nationalität oder diese Rassismen, Sexismen, Klassismen so wirklich weiterleben zu lassen. Das sieht man ja schon in unserer Welt in begrenztem Maße, wo es eben nur begrenzt möglich ist, dass sobald Menschen in Kontakt miteinander kommen, es schwierig ist, eben diese Rassismen oder Sexismen so stark weiterleben zu lassen. Also wo Menschen eben zusammenleben in verschiedenen, mit verschiedenen Ethnizitäten, sind die Menschen auch weniger rassistisch. Und ich glaube, dass das beim Aufbau der gemeinsamen sozialen Welt, wenn die Menschen in Kontakt kommen, auch eine ganz andere Dimension hätte, als wenn wir alle entfremdet bei uns daheim auf der Couch sitzen, merken, unser Portemonnaie wird leer und dann kommt irgendein Hans-Dieter auf die Idee, dass das halt jetzt die Schuld der People of Color ist.
Von wem auch immer ist, ja. Ja, da rede ich nicht dagegen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich, dein Wort in Gottes Ohr, sage ich dazu. Dann sehen wir uns nächste Woche. War wieder spannend mit dir.
Ja, hat mich auch gefreut.
Bis dann.
Was wir brauchen, ist keine Abschaffung der liberalen Demokratie, sondern deren Radikalisierung. Wir müssen die westlichen Gesellschaften dazu zwingen, die ethisch-politischen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit für alle endlich in die Praxis umzusetzen und auf immer mehr soziale Beziehungen auszudehnen. Chantal Mouffe.